Nachhilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Und es ist nicht irgendeine Folge, es ist die Jubiläumsfolge. Seit fast einem Jahr gibt es nun diesen Podcast und es ist Folge 50, die wir heute zusammen erleben. Und ja, es ist wirklich ein Zusammen heute, denn ihr habt ganz viele Fragen geschickt und auch ganz viele Rückmeldungen gegeben zu dem Podcast. Und das freut mich natürlich sehr, ein bisschen Resonanz zu kriegen und zu merken, es gibt Menschen da draußen, die den hören und für die das auch etwas bedeutet und Impulse mitbringt und einen Anstoß geben kann hier und da. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Vielen, vielen Dank für eure lieben Rückmeldungen und auch für die spannenden Fragen, die ihr geschickt habt. Ich hoffe inständig, dass ich sie heute alle beantworten kann, zumindest in Kürze. Notfalls dann eben auch nochmal in einer zweiten Folge, wenn ich nicht durchkomme. Und vielleicht werde ich auf die eine oder andere Frage dann auch nochmal in der Tiefe eingehen, in einer eigenen Folge in den nächsten Wochen und Monaten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank, dass es so gemeinsam hier passiert, die Folge zu zelebrieren, die Folge 50. Es haben sich viele gemeldet über sinnsucher.de, wo meine beiden Online-Kurse gehostet sind, und auch direkt über meine Homepage. Vielen, vielen Dank. So, und dann steigen wir gleich ein. Und die erste Frage kommt von einer Patchwork-Mutter, wo beide Seiten des Patchworks ja Erfahrungen mit Narzissmus im weitesten Sinne haben. Und die Frage gilt einer Patchwork-Tochter, die mit ihrem Verhalten diese Patchwork-Mutter so triggert. Und die Frage ist, wie kann ich mit dem Getriggertsein gut für mich einen Umgang finden? Ja, also ich kann mir vorstellen, es gibt ja diesen schönen Begriff von meinem Kollegen Arschengel, dass vielleicht auch ja dieser Mensch, der dir da nah ist und immer wieder diese alten Muster anschubbert, ein bisschen ein Arschengel für dich sein kann, im Sinne von eine Lehrmeisterin. Vielleicht magst du in irgendeinem Rahmen, der für dich stimmt, zum Beispiel in einem Coaching, mal schauen, wie gehst du um mit solchen Verhaltensweisen, die dich, wie ich so ein bisschen zwischen den Zeilen raushöre, an deine vormaligen Erfahrungen mit Narzissmus erinnern. Sind da noch alte Anteile? Bist du gut abgegrenzt an der Stelle? Kannst du da gut für dich sorgen? Unabhängig davon, wie dein Gegenüber ist, was von den alten Erlebnissen kommt da vielleicht in das gegenwärtige Miteinander hinein und ist vielleicht auch nicht immer hilfreich. Das könnte so ein Ansatz sein. Ein anderer Ansatz, und das klingt jetzt viel dramatischer, als ich das meine, könnte auch sein, mal eine traumatherapeutische Intervention zu machen. Da reichen oft dann auch einfach mal ein, zwei Sitzungen, zum Beispiel mit EMDR, und zu gucken, ist es möglich, wenn hier wirklich noch altes Erleben drinsteckt aus vorhergehenden Bezogenheiten zu anderen Menschen, ist es möglich, diese Knoten zu lösen und diese Erfahrungen besser zu integrieren, damit sie meine gegenwärtigen Erfahrungen nicht immer überlagern. Das kann auch sehr hilfreich sein, und da gibt es dann gegebenenfalls vielleicht auch ein kleines Notfallköfferchen, um mit Hilfe von Übungen immer wieder in die Gegenwart auch zurückzufinden, wenn die Wucht der Emotionen größer ist als die gegenwärtige Situation das vielleicht erklärt. Ich hoffe, dass ich dich damit abhole. Du hast jetzt nicht so sehr im Einzelnen eine Situation beschrieben, wo das passiert. Insofern bin ich nicht ganz sicher, ob ich das treffe, was du meinst, aber ich hoffe es sehr. Und deine zweite Frage war, ist sie auch narzisstisch oder einfach in der Pubertät? Und das ist natürlich sehr pointiert gefragt und sicherlich eine Frage, mit der du auch nicht allein bist. Tatsächlich ist die Pubertät ja auch eine Lebenszeit, in der wir tendenziell alle ein bisschen narzisstisch sind. Insofern ist das nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Und das ist ja für diese Lebensphase auch normal und richtig und wichtig, auch wenn es fürs Umfeld sicherlich eine Herausforderung darstellt. Und wenn du dir tatsächlich Sorgen machst, dann würde ich empfehlen, zu schauen, ob es vielleicht Gründe gibt, Gründe, die auch deine Patchwork-Tochter sinnvoll findet für sich selber, sie begleiten zu lassen. Ne, das muss man ja nicht beginnen mit den Worten, mit dir stimmt etwas nicht, du bist vielleicht narzisstisch oder so. Es kann ja, so wie ich so ein bisschen im Hintergrund die Familiensituation heraushöre, auch in ihrem Lebenslauf Ereignisse gegeben haben, die problematisch genug sind, um es für sie auch interessant zu machen, sich Unterstützung zu suchen für manche Fragen. Und gerade auch in der Pubertät kommen Menschen ja an schwierige Themen für sie selber heran. Und vielleicht gibt es da auch ein Thema, wo es möglich ist, sie begleiten zu lassen. Und dann gibt es ja zumindest mal eine Person, die draufschaut. Und falls es eine ist, die sensibilisiert ist für Narzissmus und vielleicht auch gerade für etwas wie verdeckten Narzissmus, dann gibt es so ein bisschen eine Korrektivmöglichkeit. Ne? Denn du beschreibst, dass sie gerade 18 geworden ist. Das heißt, da ist wahrscheinlich, wenn es eine Persönlichkeitsstörung wäre, so etwas noch nicht voll ausgeprägt. Ne? Das kommt so im um die 20 herum. Also hier wäre vielleicht ja dann auch noch Spielraum zu korrigieren. Außerdem wahrscheinlich, so viele Persönlichkeitsstörungen gibt es ja da draußen auch nicht. Wahrscheinlich ist es auch einfach eine, wenn es Narzissmus ist, auf irgendeine Art und Weise eine Angewohnheit. Ne? Wenn wir geprägt sind von solchen Menschen, dann gewöhnen wir uns solche Verhaltensweisen an, einfach weil wir am Modell lernen. Und die gute Nachricht ist ja immer, wir können es auch wieder verlernen und umlernen. Und das ist natürlich auch für deine Tochter gut, früher im Leben umzulernen als später und da ein anderes Repertoire zu erwerben. Das ist jetzt für die Tragweite des Themas sehr, sehr kurz runtergebrochen. Ich hoffe, dass ich damit trotzdem erstmal so ein paar Grundfragen erwischt habe, die dich umtreiben. Ansonsten schreib mir gerne noch mit detaillierteren Fragen, vielleicht auch mal, wenn du schildern magst, so eine Situation zwischen euch, um gegebenenfalls auch nochmal zu gucken, wie kannst du da vielleicht auch über deine Kommunikation und deinen Umgang damit dich in eine Position bringen, in der du dich geschützter fühlst und nicht so sehr getriggert. Aber erstmal vollstes Verständnis dafür, dass das passiert. Und da sind wir ja alle bestimmt auch ein bisschen dünnhäutig nach dem, was wir erlebt haben. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, die lautet: Nun habe ich einen Mann kennengelernt und wir schreiben und telefonieren regelmäßig zusammen und wollen uns bald treffen. Am Anfang war er ein wenig zurückhaltend, aber irgendwann wurde es immer tiefer und wir haben uns immer mehr gegenseitig geöffnet. Ich habe aber trotzdem Sorge, dass es vielleicht doch nicht echt ist. Wie kann ich mich sicher fühlen? Gibt es noch ein paar Fragen, die man ihm stellen kann, um sich sicherer zu fühlen? Nach seinen Schilderungen hat er eine ähnliche Beziehung hinter sich wie ich und auch so lange. Aber ich habe leider immer noch Angst. Ich möchte nie wieder in so eine toxische Beziehung geraten. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, denn ich mag ihn wirklich sehr. Ja, erstmal vollstes Verständnis. Das ist so schwierig und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Nach so einer dysfunktionalen Partnerschaft im weitesten Sinne wieder auf die Suche zu gehen, da kann so viel Angst mitschwingen, das wieder zu erleben. Und uns auch die Schmetterlinge ganz schön verleiden. Ich habe dafür eine Technik entwickelt, die heißt Unter der Schwelle bleiben. Dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Folge und ich beschreibe sie auch ausführlich in meinem Online-Kurs bei Sinnsucher Echte Liebe braucht kein Drama und in meinem Hörbuch Narzissmus, die Beziehung danach. Beides wären Anlaufstellen, um das nochmal vertieft sich zu Gemüte zu führen, im Groben runtergebrochen. Hier geht es darum, immer wenn ich Panik bekomme in so einer Kennenlernsituation, dafür zu sorgen, dass mein Verhalten wieder unter die Panikschwelle zurückkommt. Also meistens gibt es ja irgendeine Schwelle, daher dieser Name unter der Schwelle bleiben, die wir überschreiten Richtung mehr Nähe, mehr Verbindung. Und da kommt dann die Angst. Ne? Zum Beispiel, wir nennen das jetzt Beziehung oder der erste Kuss oder das könnten so Schwellen sein oder gegenseitigen Austausch der Wohnungsschlüssel oder so. Und wenn wir merken, da kommt Panik, dann darunter zu bleiben oder wenn ich das zu spät merke, wieder darunter zurückzugehen und gegebenenfalls eben auch zu erklären, warum. Das braucht natürlich Mut. So einem Menschen, den ich noch gar nicht so gut kenne und von dem ich natürlich auch möchte, dass er mich mag, zu sagen, hui, da kommen jetzt gerade nicht nur Glücksgefühle auf, sondern irgendwie habe ich Panik. Das kann natürlich eine Herausforderung sein, aber genau das ist sozusagen die Frage, die man der Person stellen kann, sich einfach wirklich zu zeigen und gegebenenfalls eben auch deutlich zu machen, das hängt jetzt nicht unbedingt mit dir zusammen, sondern mit meiner Vergangenheit und deshalb ist es für mich wichtig, da achtsam mit mir zu sein und mir die Zeit zu geben, da reinzuwachsen, dass das Vertrauen entwickelt werden kann. Und dann siehst du an der Reaktion, mit wem du es zu tun hast. Lässt dir die Person Zeit? Hat die Person Verständnis oder pusht sie dich über deine Grenze? Und das ist ein bisschen beängstigend möglicherweise, weil es sich riskant anfühlt, als ob wir vielleicht diese neue Beziehung aufs Spiel setzen. Aber tatsächlich besser, dass sie in einem frühen Stadium kaputt geht, als viel zu spät, weil wir weiterhin auf Eierschalen gelaufen sind, um zu verhindern, dass etwas, was wir brauchen oder fühlen, stört. Also das Beste, was du tun kannst, ist, dich mit deiner Angst zu zeigen. Auch hier schrittweise. Wir wollen uns ja auch mit dem Angstzeigen nicht in Angst bringen. Aber tendenziell, je echter du bist, desto echter ist die Resonanz, die du bekommst. Und die sagt dir was. Ich hoffe, das konnte ein bisschen weiterhelfen. Ich verlinke die Folge zum Thema. Meine Frage, verdeckter Narzissmus, kann das auch erst in der Partnerschaft entstehen? Ich glaube nicht, dass ich mich in ihm so getäuscht habe. Also Narzissmus als Persönlichkeitsstörung entsteht vermutlich, es gibt da verschiedene Theorien, was die Grundlagen angeht in der frühen Kindheit und dann festigt sich das bis ins junge Erwachsenenalter, wo dann so eine Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist. Das heißt, nein, das kann nicht in der Partnerschaft entstehen. Solche Verhaltensweisen werden natürlich stärker, sichtbarer oder überhaupt erst sichtbar mit der Dauer einer Partnerschaft. Das ist nicht unbedingt am Anfang immer merkbar, denn wir haben ja am Anfang diese Love-Bombing-Phase. Also das wäre eine Erklärung dafür, warum das vielleicht erst später auftritt oder sichtbar wird. Gerade bei verdecktem Narzissmus, den man ja nicht so leicht zu fassen kriegt und wo dann auch die offenen Seiten des narzisstischen Verhaltensspektrums vielleicht auch erst später, wenn es mehr eskaliert, zutage treten. Andere Möglichkeiten wären zum Beispiel, dass es hier gar nicht Narzissmus ist, sondern Bindungstypen, die aufeinander knallen. Dass es jetzt zu eng wird langsam, weil ihr euch mehr bindet und dann jemand der Schwierigkeiten mit Nähe und Bindung hat, vielleicht heftigere Reaktionen an den Tag legt. Oder dass es irgendeine andere ungünstige Paardynamik ist, in die ihr zusammen geratet, vielleicht auch aufgrund eurer beider Vorgeschichten. Und dass es vielleicht Sinn macht, sich da auch Beratung zu holen, entweder alleine, wenn du dich da sicherer fühlst oder auch zusammen. Das kann ich jetzt aber natürlich an der kurzen Frage nicht sehen. Herzliche Einladung, gegebenenfalls weitere Fragen zu stellen mit genaueren Beispielen. Das Lebensalter, ab wann man ein verdeckter Narzisst ist, habe ich ja so ein bisschen beantwortet. Diese Verhaltensweisen kann man natürlich gegebenenfalls auch früher sehen oder sind eben auch, wie in der Pubertät eben erwähnt, Teil eines Lebensabschnitts, möglicherweise ohne dass das pathologisch wäre. Ist all das die Wahrheit, die bei einem seltenen Wutausbruch an Worten fallen? Wenn das so ist, hasst er mich ja. Am anderen Tag erzählt er dann Freunden, dass ihm keine Frau jemals so nahe war und ist wie ich. Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber meistens gibt es ja ein Körnchen Wahrheit in so einem Wutausbruch. Und auch wenn das nicht wahr ist, kann man sich natürlich fragen, möchte ich in einer Beziehung sein, wo ich mir solche Dinge anhören muss. Ja. Wie erkenne ich, ob ich co-abhängig bin? Das ist jetzt nicht so einfach zu sagen, aber Dr. Ramani hat mal ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich, dass das Verhalten von Menschen in narzisstischen Beziehungen oft co-abhängig aussieht. Wir gehen ja diese Auf- und Abbewegungen mit und sind in einer liebessüchtigen Position in der Regel. Co-Abhängigkeit ist dann einer der naheliegenden Gründe für ja, unser dort Verbleiben, wenn wir verstehen, dass es wahrscheinlich Narzissmus ist, wenn wir verstehen, dass es keine gute Prognose gibt, dass es uns nicht gut tut und trotzdem bleiben. Das kann dann ein Grund sein. Es kann aber auch eine Traumabindung sein oder irgendetwas anderes. Also so genau kann man das nicht sagen. Wenn du dich da gerne reflektieren möchtest, würde ich dir raten, such dir einen Therapeuten oder eine Therapeutin und schau mal mit fachkundigen Augen drauf. Das ist ja vielleicht sowieso fürs Leben auch eine Bereicherung, sich an der Stelle kennenzulernen und gegebenenfalls andere Interaktionsweisen als Helfende mit Menschen aufzubauen. Wie weiß ich, dass noch eine Chance nichts bringt? Du könntest zum Beispiel mal aufschreiben, wie viele Chancen du schon gegeben hast. Oder du könntest eine allerletzte geben, ne, und sagen, ich schaffe es nicht noch eine zu geben, aber ich schaffe es, diese so bewusst zu geben, dass ich danach weiß, so, ich habe jetzt wirklich alles versucht. Das kannst du gegebenenfalls auch mit einem Coach oder einer Coachin begleiten lassen. Oder du hörst mal rein in die Folge zum Thema radikale Akzeptanz aufbauen. Da gibt es den Tigerkäfig betreten von Dr. Ramani. Das könnte eine Technik sein, die vielleicht hier auch hilft, sozusagen noch eine Chance geben, aber sehenden Auges, beobachtend, mal nochmal so tun, als ob das ein Mensch ist, der wie ein normaler Mensch reagiert und mir dann gegebenenfalls das Gegenteil beweisen durch die Reaktion, die ich bekomme. Gibt es eine Heilung oder ergibt eine Paartherapie mit diesem Krankheitsbild wirklich keinen Sinn? Also eine Paartherapie ergibt wahrscheinlich wenig Sinn, weil es meistens so ist bei Narzissmus, dass dass die andere Person, also die potenziell narzisstische Person, nicht die Voraussetzungen für eine Paartherapie mitbringt, oft nicht mal den Willen oder die Einsicht, dass sie irgendwie an diesen Schwierigkeiten beteiligt ist, keine Selbstreflexion der eigenen Schwächen oder des eigenen Beitrags und dann oft eben auch Abwehr, zum Beispiel den Therapeuten oder die Therapeutin schlecht zu machen und gegebenenfalls auch schnell aus der Therapie wieder auszusteigen oder die Therapie nur zu benutzen, um die wunden Punkte des Gegenübers noch besser zu erforschen oder zu sehen, wo lasse ich die Maske fallen, an welchen Stellen kann ich die noch besser aufrechterhalten oder eben auch, um das therapeutische Gegenüber auf die eigene Seite zu kriegen und dann gegebenenfalls kommt es auch zu einer Retraumatisierung der nicht-narzisstischen Person, die eben nochmal erlebt, dass ihm jetzt gleich oder ihr jetzt gleich zwei Menschen sagen, dass es an ihr liegt und dass sie das Problem ist. Heilung kann es natürlich trotzdem geben. Es melden sich auch aufgrund meiner Bücher und Hörbücher und Kurse Menschen bei mir immer wieder, die selber befürchten, dass sie vielleicht narzisstisch sein könnten. Da sage ich natürlich nicht, das wird leider nichts. Hoffnung gibt's immer. Und gerade wenn jemand selber merkt, ich möchte da was verändern oder ich möchte sicher gehen, ob ich narzisstisch bin oder nicht, dann ist da ja eine Selbstreflexion vorhanden. Das gibt's auch immer mal wieder bei narzisstischen Menschen. Aber insgesamt würde ich Partnerinnen oder Partnern immer sagen, die Prognose ist schlecht, weil es einfach sehr wenig Bereitschaft für Therapie gibt. Die grundlegenden Werkzeuge sind, wie gesagt, oft nicht da, um in einen therapeutischen Prozess zu gehen. Und wenn ja, dann haben wir meistens eine graduelle Änderung. Und es braucht dann eben nicht eine gemeinsame Paartherapie, sondern eine Individualtherapie erstmal, ne, damit sich was verändern kann. Und das ist natürlich nochmal ein größerer Schritt. Ansonsten, gibt es natürlich therapeutische Möglichkeiten, wie man auch Narzissmus behandeln kann, zum Beispiel auch mit Teilearbeit oder Verhaltenstherapie. Da gibt es auch einige aussichtsreiche Dinge, die ich so lese. Aber wir reden von einem zeitlichen Horizont und von einer dann vielleicht nicht so großen Tiefe dieser Wirkung, dass ich auf jeden Fall sagen würde, überleg dir das, ob das wirklich lohnt, da zu investieren, nur um dann vielleicht doch nach Jahren zu merken, okay, da ist eigentlich gar kein wirklicher Wunsch nach Veränderung und das ist ja so graduell, die Änderung, das reicht mir nicht, damit werde ich nicht glücklich und dann ist viel Lebenszeit ins Land gegangen. Aber das ist jetzt nur die allgemeine Gießkanne, wenn du da mehr für dich rausfinden willst, frag gerne nochmal spezifischer oder überlege auch, ob ein Coaching vielleicht Sinn machen kann. Die nächste Frage, wie kann ich Kinder im Umgang mit dem Vater, wir sind getrennt, am besten unterstützen? Ja, gute Frage. Also es gibt ja typische Einflüsse, die Kinder erleben durch narzisstische Eltern und die können natürlich genauso wie die Bandbreite des narzisstischen Verhaltensspektrums sehr variantenreich ist, auch sehr unterschiedlich sein. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei deinen Kindern ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass Leistung immer eine große Rolle spielt. Dann wäre es zum Beispiel hilfreich, Räume zu schaffen, wo man Dinge einfach aus Spaß an der Freude macht und es nicht auf die Leistung ankommt, wo vielleicht auch entschämt wird, wenn du merkst, dass Kinder unter Leistungsdruck stehen, sich selber unter Leistungsdruck setzen, sich vergleichen. Also was auch immer das Verhalten ist, das von der narzisstischen Seite kommt oder was du bei den Kindern zu merken beginnst, dass du da ein Gegengewicht lieferst, damit die sehen, okay, man könnte auch an einem anderen Modell lernen und es gibt andere Umgangsweisen damit. Zum Beispiel, dass wenn Grenzen und Bedürfnisse äußern nicht okay ist beim Vater, dass du dann eher auch hinterfragst, willst du das gerade wirklich oder habe ich dich da in was reingequatscht, dass du ihnen hilfst, sich da spüren zu lernen, wo die andere Seite vielleicht eher dazu führt, dass das Gefühl für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen verwischt. Ja, also das nur so, um ein paar Beispiele zu nennen. Auch da, glaube ich, habe ich schon eine Folge zu. Ich gucke mal, ob ich sie finde und verlinken kann. Und sonst stell gerne nochmal spezifische Fragen und beschreib mir ein bisschen, was du bei deinen Kindern an Verhaltensweisen beobachtest oder was der Vater tut, wo du dir Sorgen machst, wie das auf deine Kinder wirken könnte. Alles Gute auf jeden Fall für euch. Die nächste Frage, warum bin ich nicht super glücklich, dass mein narzisstischer Mann endlich geht? Warum habe ich noch immer Schuldgefühle? Ja, gute Frage. Bin ich sehr dankbar für, weil das geht, glaube ich, ganz vielen so, dass sie denken, Mensch, jetzt bin ich doch getrennt, jetzt müsste doch alles gut sein. Das ist es eben nicht. Auch sowas wie kognitive Dissonanz, ne, dass wir uns immer noch fragen, war das richtig, hätte ich nicht bleiben sollen, war das nicht mein Fehler, hätte ich es nicht retten können, ist das nicht doch eigentlich Liebe, mache ich den größten Fehler meines Lebens und so weiter. Das kann auch uns auf der anderen Seite der Trennung genauso begegnen wie davor, bloß eben auf der anderen Seite. Und das kann uns auch noch lange quälen und umtreiben, gerade dadurch, dass es uns Schuldgefühle macht. Und diese Schuldgefühle binden wiederum und sorgen dafür, dass diese feststeckende Trauer, die uns da nicht so richtig löst, sondern eben immer wieder die Bindung auch verstärkt, dass uns das noch mehr hält, obwohl das, worin es uns hält, schon nicht mehr existiert, obwohl diese Beziehung getrennt ist. Da würde ich schauen, ob vielleicht die Techniken von Dr. Rahmani helfen, die drei R's, die uns binden, die radikale Akzeptanz und wie wir sie erreichen können. Ich verlinke die Podcast-Folgen dazu und ihr Buch, aus dem ich das habe. Dann die nächste Frage. Meine Freundin hat Angst, ihn zu verlassen, sieht und spürt, wie er mit ihr umgeht, es ihr nicht gut geht und sie isoliert und kontrolliert. dass er dann noch massiver, negativer mit ihr umgeht. Es kam auch schon zweimal zu Handgreiflichkeiten. Was kann ich raten? Uiuiui, ja, das kann ich gut verstehen, dass du dir da Gedanken um deine Freundin machst. Das Wichtigste ist natürlich, mal auszuloten, was heißt Handgreiflichkeiten, muss man sich Sorgen machen, dass es wirklich, wirklich gefährlich wird, auch im Fall einer Trennung oder nicht. Vielleicht ist es hilfreich, dass sie sich auch Begleitung sucht, wenn sie dafür offen ist, zum Beispiel Coaching oder Therapie. Man kann sich auch wenn das vielleicht etwas ist, was man nicht in Erwägung zieht, weil man denkt, Mensch, so schlimm ist es doch nicht, im Frauenhaus tatsächlich beraten lassen, wie gefährlich das ist, was man erlebt, wie man das einschätzen muss, bei welchen Nummern man vielleicht anrufen kann, wie man auch sowas wie eine Polizeistreife vor der Tür oder andere polizeiliche Sicherheitsmaßnahmen präventiver Art bekommen kann. Und sich da so ein bisschen absichern. In solchen Fällen macht es oft Sinn, die Trennung im Geheimen zu planen und zu gehen, wenn die andere Person nicht da ist und vielleicht auch eben an einen Ort zu gehen, wo man nicht so leicht gefunden wird. Das ist natürlich nicht immer möglich, zum Beispiel wenn der Arbeitsplatz bekannt ist und so weiter. Auf jeden Fall würde ich sagen, raten kannst du, sich beraten zu lassen, zum Beispiel im Rahmen eines Coachings und da gemeinsam drauf zu gucken, ob man eine Strategie findet, dass es sichere Wege gibt, sich zu trennen, weil das kann ja nicht sein, dass die Angst vor Gewalt oder die Angst vor einer Eskalation jemanden in einer so aufreibenden, angstmachenden, schädlichen Partnerschaft hält. Ich weiß, dass es das oft tut, aber das ist ja wirklich kein Dauerzustand. Insofern, genau, ich verlinke auch ein paar Kontakte, wo du sie vielleicht darauf verweisen kannst und hoffe, dass ihr da zusammen einen guten Weg findet und du ihr gut Impulse geben kannst, die sie auch annehmen kann. Die nächste Frage. Ich dachte immer, dass meine Kindheitsprägungen wie Angepasstheit und Unterwerfung das Problem sind, wenn ich mich so klein, schlecht und schuldig fühle. Jetzt, wo ich weiß, dass dies auch ein Nährboden für das Subtile, das ständig mir die Schuld zuweisende war, schäme ich mich für meine Unzulänglichkeiten, meine Prägung und dass ich es nicht früher kapiert habe, was wirklich passiert. Ich hätte es doch sehen, wissen müssen. Es war so ein langer, schleichender Prozess über mehr als 30 Jahre. Wie komme ich da wieder raus? Wie finde ich wieder zu mir? Uiuiui, ja, das klingt, als ob du gerade eine große Erkenntnis hinter dir hast, die wehtut, aber die auch Klarheit bringen. Wie komme ich da wieder raus? Da weiß ich zum Beispiel nicht ganz genau, ob du meinst aus der Partnerschaft oder aus diesem Verhaltensmuster. Das ist natürlich gar nicht so einfach in einer eigenen kurzen Antwort zu sagen, weil das ja auch sehr unterschiedlich sein kann, was da passiert. Ich kann dir auch empfehlen, die Folge von wo ich Dr. Ramanis Interventionen beschreibe zum Thema radikale Akzeptanz vertiefen. Denn da gibt es ein paar Übungen, wie zum Beispiel die Biscuits in Bed List, die Dinge aufschreiben, die wir lange vermieden haben, um die narzisstische Person nicht wütend zu machen, dass wir die uns bewusst machen und wieder tun lernen. Oder vielleicht kann auch mein Arbeitsbuch Verdeckter Narzissmus in Beziehungen, das Arbeitsbuch, ein paar Ideen geben. Denn hier geht es nicht nur darum, wie kann ich mich trennen, sondern auch ein bisschen natürlich, wie kann ich mich überhaupt wieder aufbauen. Ich kann außerdem noch ein paar Buchtipps dazu mit in die Shownotes schreiben. Und ich denke, dass ich da mal eine eigene Folge zu mache, weil hier die Antworten so unterschiedlich sein können. Wenn du magst, Schreib mir noch mal genauer, was genau du ändern möchtest und ob es darum geht, die Beziehung zu beenden oder in Anführungsstrichen nur wieder zu dir zu finden auf einer seelischen Ebene und an welchen Punkten du da Bedarf hast, was zu verändern. Dann gehe ich sehr, sehr gerne noch mal tiefer und individueller darauf ein. Ich bin noch lange nicht am Ende der Fragen, die mir zugeschickt wurden, und wir haben schon über die doppelte Zeit Podcast. Ich würde sagen, nächste Woche gibt es noch mal einen Nachschlag. Ich danke euch für die Fülle von Fragen. Und mir bleibt jetzt noch, euch einzuladen, auch mal zu einer persönlichen Begegnung. Am 4.2. findet in der Social Academy in Hamburg von 9 bis 16 Uhr ein Seminar statt. Giftiges Arbeitsklima ist das Thema. Also es geht darum, wie wir damit umgehen können, wenn uns auch toxische Dynamiken im Arbeitsalltag begegnen. Anmelden und informieren kann man sich bei der Social Academy auf der Internetseite zum Beispiel. Ich packe sie in die Shownotes. Oder ganz anderes Thema, wer mag, sei herzlich willkommen am Sonntag, den 26.01. im Goldbeck-Haus in Hamburg. Um 14 Uhr lese ich dort aus meinem Amrum-Krimi Im Schatten der Insel. Die Alzheimer-Gesellschaft Hamburg wird auch da sein und für Fragen rund um Demenz und Pflege zur Verfügung stehen. Gegebenenfalls ja auch Demenz und Pflege von Menschen, mit denen wir es nicht immer ganz leicht haben. Das kann uns natürlich auch vor große Herausforderungen stellen, da nochmal vor der Frage zu stehen, uiuiui, nachdem das eine konflikthafte Beziehung war, was, wenn ich plötzlich in die Verantwortung rutsche, wie halt verhalte ich mich dazu? Ja, ich freue mich, mit euch diese Folge zu begehen, mit all euren Fragen bereichert. Ich freue mich über vertiefte Nachfragen, die dann ja gegebenenfalls vielleicht auch schon in der nächsten Woche beantwortet werden können. Und wir hören uns dann mit neuen Fragen, mit neuen Antworten. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, möglichst viel Klarheit für alles, was euch gerade umtreibt, und sage tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal.